Ob Debanking, politische Anklagen oder Abmahnwellen wie die von Friedrich Merz. Das System reagiert immer irrationaler. Jetzt trifft es auch Linke. Doch gemeint sind wir alle. Exklusiv bei Auf 1. Tschechiens legendärer Ex-Präsident Václav Klaus im Interview. Er sagt, im Kampf gegen Brüssel kann Prag Seite an Seite mit Ungarn und der Slowakei stehen. Und im Interview des Tages. Der Psychoanalyst Hans-Joachim Marz warnt eindringlich. Die Demokratiesimulation wird immer gefährlicher. Am Ende droht der Krieg. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Woran erkennt man, dass ein System immer tiefer in die Krise rutscht? Unter anderem daran, dass die Herrschenden zunehmend irrational handeln. Repression trifft dann nicht mehr nur wirklich Oppositionelle, sondern plötzlich auch Gruppen, die nur in einzelnen Punkten von der offiziellen Linie abweichen. Genau das erleben wir derzeit. Neben Rechten und Konservativen geraten nun auch linke Akteure ins Visier von Politik und Justiz. Und das hat Folgen. Für uns alle. Unser Schwerpunkt heute in den Nachrichten auf 1. Es ist ein Fall, der auf den ersten Blick seltsam wirkt und doch viel aussagt. Zum Jahresende verliert die Deutsche Kommunistische Partei alle ihre Bankkonten. Gekündigt wurden sie von der GLS Bank, die selbst als links und progressiv gilt. Zwei Dinge erstaunen. Die DKP ist politisch bedeutungslos und in zentralen Fragen wie der Migration sogar auf Regierungslinie. Damit passt sie nicht ins Schema der üblichen Debanking-Opfer. Aber oppositionell zeigt sich die DKP bei der Kritik an der deutschen Kriegs- und Aufrüstungspolitik. Genau das, so meint Parteichef Patrick Köbele, könnte der wahre Grund für das Debanking sein. Er sagt, das ist skandalös, ist aber Teil der laufenden Kriegsvorbereitung. Tatsächlich wurde kürzlich auch der in Deutschland lebende Journalist Hüseyin Doğru auf die EU-Sanktionsliste gesetzt. Auch er ist politisch links, bewegt sich im Umfeld der DKP und gilt offiziell als russlandnahe. Durch die Sanktionierung wurde Doğru also faktisch kriminalisiert. Und genau dies könnte auch der DKP drohen. Denn der Anlass der Kontokündigungen waren offenbar Spendensammlungen für Kuba über ein Konto bei der Bank. Die Gelder werden später von DKP-Funktionären in bar nach Havanna gebracht und das schon seit vielen Jahren. Anscheinend soll hier der Vorwurf der Geldwäsche konstruiert werden. Bereits früher waren linke Gruppen von Debanking betroffen. In den vergangenen Jahren traf es jedoch vor allem rechte und konservative Oppositionelle, aber auch politische Freigeister, wie jüngst den Journalisten Flavio von Witzleben. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sieht in Fällen wie der DKP vor allem einen Ausdruck von Nervosität innerhalb des Establishments. Wörtlich sagt er, das System schlägt wild um sich, gegen jeden, der keinen Untertanengeist zeigt. Debanking ist jedoch nur ein Baustein im Vorgehen gegen Oppositionelle und oft nur das erste Instrument der Repression. Dann folgt das Strafrecht und das in zwei Varianten. Die erste. Es wird Geldwäsche unterstellt, wie aus der Erklärung der DKP zwischen den Zeilen herausgelesen werden kann. Die zweite Variante sind Vorwürfe wie Hass und Hetze. Diese werden immer häufiger genutzt, um Kritiker zu kriminalisieren, oft ohne klare Definition. Wie beim Debanking entstehen so offene Spielräume, die politisch auslegbar sind, warnt Rechtsanwalt Stefan Koslowski.
Begriffe wie Hass oder Hetze sind keine juristischen Fachbegriffe und gerade im Strafrecht ist es so, dass man mit Gummibegriffen, mit unbestimmten Rechtsbegriffen so seine Probleme hat, weil dann jeder die ausfüllen kann, wie er will und das Bestimmtheitsgebot auch verletzt ist. Deswegen halte ich diese Begriffe im Strafrecht für äußerst problematisch.
und damit zur ersten Variante, der Unterstellung von Finanzstraftaten. Denn der Fall der DKP wirft eine Frage auf. Werden Vorwürfe gegen Finanztransaktionen konstruiert, um politische Kontokündigungen zu tarnen? Beweise gibt es dafür nicht, aber auffällig ist Folgendes. Schon vor 12 Jahren gab die Bundesregierung den Banken einen Hinweis, der in diese Richtung deutet. Versteckt in einer Antwort an die Linksfraktion, die damals nur nach politisch motivierten Kontokündigungen bei der Splitterpartei MLPD fragte. Obwohl das Thema also gar nicht angesprochen wurde, erklärte das Innenministerium daraufhin: Die Bundesregierung unterstütze ausdrücklich das Monitoring von Geschäftsbeziehungen, da dieses ein probates Mittel ist, Geldwäscherisiken und Risiken im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung zu minimieren. Genau diese Argumentation taucht heute immer häufiger bei Kontokündigungen auf. Sie ist inzwischen so verbreitet, dass die AfD sie in einem eigenen Gesetzentwurf aufgreift. Dort ist von einer Schutzumgehungslogik die Rede. Gemeint ist die Begründung politisch motivierter Kontosperren mit angeblichem Geldwäscheverdacht. Der Entwurf wird aktuell in den Ausschüssen beraten. Letzte Woche wurde der ehemalige Chefredakteur der Zeitschrift Aula, Dr. Martin Pfeiffer, wegen NS-Wiederbetätigung zu 4 Jahren unbedingter Haft verurteilt. Heute stand wegen desselben Vorwurfs der renommierte Wiener Antiquar Rainer Schaden vor Gericht. Ihm wurde angelastet, NS-Literatur in seinem Webshop angeboten zu haben und sich damit im nationalsozialistischen Sinne wiederbetätigt zu haben. Die Bücher stammen aus dem wissenschaftlichen Nachlass der bekannten NS-Forscherin Brigitte Hamann. Schaden, der sich selbst als aufrechter Antifaschist bezeichnet, betonte mehrfach, die Werke ausschließlich zu Forschungszwecken verkauft zu haben. Trotz heftiger Kritik im Vorfeld und Forderungen prominenter Unterstützer, das Verfahren einzustellen, kam es heute zum Prozess. Das Ergebnis: Schaden wurde von den Geschworenen freigesprochen. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Also alles halb so wild? Keineswegs, meint auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer, der den Fall in seinem Kommentar aus Wien einordnet.
Noch zum offiziellen Prozessbeginn. Um 9 Uhr reichte die Schlange vor dem Wiener Landesgericht für Strafsachen bis auf die Straße. Sie steht symbolisch für das enorme mediale und öffentliche Interesse, das das Verfahren gegen den Antiquar Rainer Schaden in den letzten Tagen und Wochen auf sich gezogen hat. Das verwundert nicht. Der Angeklagte ist fest im linksliberalen Establishment verankert. Es war der linke Falter, der den Fall öffentlich gemacht und skandalisiert hat. Der Zeithistoriker Dr. Oliver Rathkolb, Ex-Wissenschaftsminister Heinz Fassmann und weitere Prominente haben öffentlich für eine Einstellung des Verfahrens plädiert. Doch die Justiz blieb bekanntlich stur. Und so musste sich der bekennende Antifaschist Rainer Schaden heute wegen des Verstoßes gegen das NS-Verbotsgesetz vor Gericht verantworten. Mit einer angedrohten Strafhöhe von bis zu 10 Jahren Haft. Der nunmehr gefällte Freispruch durch die Geschworenen war zwar zu erwarten, doch er ändert nichts an der Absurdität dieses Prozesses, der eher an eine Posse eines Operettenstaates als an einen Vorgang in einem ernstzunehmenden Rechtsstaat erinnert. Doch, was die meisten linken Kritiker ignorieren, ein solcher Prozess ist nicht einfach nur ein Unfall, sondern eben die Folge der konsequenten Anwendung eines Gesetzes, das renommierte Strafverteidiger und Rechtsgelehrte bereits in der Vergangenheit als uferlos kritisierten. Das illustriert nicht zuletzt die Ankündigung der Staatsanwaltschaft, weitere Verfahren zu eröffnen, wenn die hier vor Gericht stehenden Bücher auch anderswo zur Verfügung gestellt werden. Falter-Chefredakteur Florian Klenk kommentierte, die Universitätsbibliothek kann sich schon einmal rüsten. Dessen ungeachtet könnte man über das, was sich heute vor Gericht hier abgespielt hat, herzlich lachen. Wenn nicht erst vergangene Woche auf der Grundlage desselben Gesetzes ein ehemaliger Chefredakteur zu 4 Jahren unbedingter Haft verurteilt worden wäre.
Nicht nur Strafrecht und Debanking können Oppositionelle treffen. Auch das Zivilrecht birgt Gefahren in Form der sogenannten SLAP-Klagen. Gemeint sind Klagen, Abmahnungen oder Anwaltsschreiben, die vor allem ein Ziel haben: einzuschüchtern. Die Statistiken zeigen, besonders betroffen sind Journalisten und Medienhäuser, in geringerem Umfang NGOs. All dies ist schwer nachweisbar, denn die Kläger nennen selten den wahren Grund. Am häufigsten treten solche Fälle in Polen, Frankreich und Italien auf. Aber auch Deutschland, Österreich und die Schweiz kennen das Problem. Berlin plant nun ein Gesetz, um SLAP-Klagen einzudämmen. Das Justizministerium hat dazu einen Referentenentwurf veröffentlicht. Doch schon jetzt gibt es Kritik. Die Vorlage sei massiv abgeschwächt worden. So soll nur gegen grenzüberschreitende SLAP-Klagen vorgegangen werden, obwohl genau diese nur einen kleinen Teil der Fälle ausmachen. Von SLAP-Klagen war auf 1 bisher noch nicht betroffen. Doch jeden Tag kann eine solche Attacke erfolgen. Die Gefahr ist real und konkret. Das heißt, auf 1 kann nur dann weitersenden, wenn wir nicht nur den täglichen Betrieb finanzieren, sondern auch gegen hinterlistige Angriffe wie SLAP-Klagen gewappnet sind. Darum liegt es auch an Ihnen, liebe Zuseher, ob Wahrheit und unabhängiger Journalismus gegen kriminelle Einschüchterungsversuche geschützt werden können. Wie wir uns gemeinsam verteidigen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv unterstützen. In die Aufarbeitung der Epstein-Affäre kommt wieder Bewegung. Ein New Yorker Richter hat jetzt angeordnet, sowohl Ermittlungsakten als auch die bislang streng vertraulichen Protokolle der Gerichtsberatungen aus dem gesamten Pädokomplex müssen veröffentlicht werden. Auch im Fall der mutmaßlichen Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell sollen Protokolle offengelegt werden. Und all dies muss in beiden Fällen noch im Dezember erfolgen. Die Richter setzen damit ein neues Gesetz von US-Präsident Donald Trump um, das mehr Transparenz in einen der prominentesten Kriminalfälle der USA bringen soll. Die New York Times geht davon aus, dass die nun freigegebenen Materialien den bisher tiefsten Einblick in die Epstein-Affäre ermöglichen könnten. Der Krieg in der Ukraine hat offenbar erstmals ein Todesopfer unter aktiven Soldaten westlicher Streitkräfte gefordert. Wie etwa Sky News berichtet, kam der britische Fallschirmjäger Lance Corporal George Hooley bereits am Dienstag ums Leben, bei einem gemeinsamen Einsatz mit der ukrainischen Armee. Hooley soll hinter der Front ein neues Waffensystem getestet haben. Laut mehreren Berichten handelte es sich dabei um eine Drohne. Sein Tod ist damit der erste eines aktiven NATO-Soldaten im Ukraine-Krieg. Zuvor waren ausschließlich Freiwillige gefallen, die offiziell ohne staatlichen Auftrag kämpften. Brisant ist auch der politische Kontext. Großbritannien hatte bislang nie öffentlich erklärt, dass Fallschirmjäger in der Ukraine stationiert sind. Erst Hooleys Tod machte die Präsenz britischer Luftlandetruppen bekannt. Beobachter fragen sich nun, welche weiteren Einheiten möglicherweise ohne Wissen der Öffentlichkeit nach Kiew entsandt wurden. Das deutsche Verteidigungsministerium ließ eine entsprechende Anfrage von auf 1 bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Mittlerweile liegen neue Details aus der nationalen Sicherheitsstrategie von US-Präsident Donald Trump vor. Demnach plant Washington, 4 Staaten aus dem Einflussbereich der EU herauszulösen und damit eine Art Anti-Brüssel-Allianz aufzubauen. Namentlich genannt werden Österreich, Ungarn, Italien und Polen. Ein Land taucht dort nicht auf: Tschechien, obwohl Prag seit wenigen Tagen ebenfalls von einer EU-kritischen Regierung geführt wird. Doch kann Prag überhaupt ein Zentrum des Widerstands gegen Brüssel werden? Und wäre ein Staatenbündnis gegen Ursula von der Leyen politisch denkbar? Oder würde es an unterschiedlichen Interessen scheitern? In Prag fand kürzlich das zweite Alternativ-WEF statt. Die Eröffnungsrede hielt der frühere tschechische Präsident Václav Klaus. Über die Perspektiven eines europäischen Widerstands konnte auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit ihm sprechen.
Viele Menschen auch in Deutschland hoffen, dass in immer mehr Ländern Regierungen entstehen, die der Europäischen Union gegenüber kritisch eingestellt ist, vor allem ihren Zentralisierungstendenzen. Welche Rolle hoffen Sie, könnte Tschechien als ein etwas kleineres Land der Europäischen Union in diesem Kanon der Länder spielen?
Bestimmt, wissen Sie. Unsere Tradition ist sehr kritisch zu der Europäischen Union. Die neuen Regierungen in den letzten, sagen wir, 10, 15 Jahren sind ganz anders. Aber jetzt diese politische Wende nach den Parlamentswahlen ist eine Möglichkeit für uns, etwas anderes, eine ganz andere Rolle in der Europäischen Union zu spielen. Die ähnliche Rolle wie andere Länder in Mitteleuropa, zum Beispiel Ungarn, heute auch Slowakei spielen.
Sollte es aus Ihrer Sicht so eine Art, sagen wir mal, mitteleuropäisches kritisches Bündnis geben, vielleicht eine neue Visegrad-Organisation ist es nicht, aber die sich gegen Brüssel positioniert?
Es ist immer schwierig. Die politischen Entwicklungen in einzelnen Ländern sind asymmetrisch. Ja. Ich war lange Zeit an verschiedenen Visegrad-Gruppen Treffen als Staatspräsident, als Ministerpräsident, als Parlamentspräsident. Ja. Immer waren drei Länder waren an einer Seite und ein Land an der anderen Seite. Das war immer schwierig, immer kompliziert. Diese logische, asymmetrische Entwicklung ist leider nicht gut. Heute gibt es eine Chance, die drei Länder, Tschechische Republik, Ungarn und Slowakei zusammenbringen. Polen ist mit Herrn Tusk und Sikorski leider an der anderen Seite der Barrikade.
Wie sehen Sie oder wie wünschen Sie sich die Rolle oder die Zukunft der Europäischen Union? Halten Sie diese Union überhaupt für reformierbar? Sollte Tschechien vielleicht austreten? Oder?
Die Europäische Union wird bleiben. Ich habe Angst, ja. Das ist nicht die Frage, die Europäische Union zu eliminieren. Nicht genug Unterstützung für solche Idee. Man sollte mit Änderungen in der Europäischen Union anfangen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie könnte man das machen. Aber das muss man nicht nur in den drei, in kleineren Ländern der EU zu einer Erneuerung der Ideen kommen, ja, zu einer Änderung der Ideen kommen. Das muss man auch entweder in Frankreich oder in Deutschland sein. Und mit der Regierung von Herrn Merz habe ich Angst, dass das für eine lange Zeit gestoppt wird.
Letzte Frage. Sie hatten vorhin in Ihrer Rede gesagt, Deutschland war immer der wichtigste Nachbar, aber nicht immer der freundlichste. Wünschen Sie sich zum Beispiel von einer anderen EU-kritischen Regierung, wenn es sie mal in Deutschland geben würde, dann eine deutsche Führungsrolle auch gegen die EU, oder fürchten Sie sie eher?
Ich möchte diese Karte nicht dramatisieren, aber wissen Sie, für mich zum Beispiel, ich habe in diesem Jahre mein Buch zu der 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zusammengefasst. Ja. Und wissen Sie, wir haben Angst vor der Umschreibung der Historie. Und diese Tendenzen gibt es auch in unserem Lande, aber besonders in Deutschland und allen diesen Ländern. So, als ein Prager, der sein ganzes Leben hier in dieser Stadt verbracht hat, habe ich wirklich Angst. Das ist für mich eine neue Entwicklung. Als ich in der Rolle, in der Position als Ministerpräsident mit Helmut Kohl und Staatspräsident mit Angela Merkel reden. So, damals konnte ich meine Position klar demonstrieren und ich bin der Meinung, dass sie das verstanden haben. Wie wird es heute sein, das weiß ich leider noch nicht.
Auch in seiner Rede auf dem AWEF ging Václav Klaus ausführlich auf die Möglichkeiten des Widerstands ein. Die vollständige Aufzeichnung finden Sie unter www.auf1.tv. Seit Mittwoch gilt in Australien das weltweit erste Verbot sozialer Medien für Jugendliche unter 16 Jahren. Ein Schritt, den viele Beobachter als Testlauf für mögliche internationale Nachahmer werten. Doch wie sehen das eigentlich jene, die direkt betroffen wären? Um ein Stimmungsbild zu erhalten, hat auf eins die Jugendorganisationen aller relevanten Parteien in Deutschland und Österreich befragt. Die jungen Liberalen der FDP lehnen das Verbot klar ab. Sie warnen vor einer massiven Einschränkung der Informations- und Meinungsbildungsfreiheit. Ihr stellvertretender Bundesvorsitzender Pascal Chenoha sagte wörtlich, junge Menschen informieren sich heute längst über Instagram und TikTok über politische Themen und nicht mehr über das Politikressort der Zeitung. Auch die neue AfD-Jugend Generation Deutschland äußert deutliche Kritik. Bundesvorsitzender Jean-Pascal Hom betont vor allem den Eingriff in die Erziehungsfreiheit. Wir bekennen uns zu mehr Eigenverantwortung und weniger staatlicher Regulierung, vor allem dort, wo das Erziehungsrecht der Eltern betroffen ist. Die übrigen Jugendorganisationen reagierten auf die Anfrage unserer Redaktion nicht. Auch bei den Zusehern von auf 1 ist das Stimmungsbild deutlich. In einer Umfrage auf unserem Telegram-Kanal bezeichneten 64% das Verbot als Einstieg in digitale Überwachung und Kontrolle. 9% unterstützen die Maßnahme. 24% halten sie für wirkungslos. In Österreich zeigt der aktuelle Demokratiemonitor ein deutliches Bild. Nur noch 35% der Bevölkerung halten das politische System für funktionsfähig. Also kaum mehr als ein Drittel. Zum Vergleich, 2018 waren es noch 64%, also beinahe doppelt so viele. Der Absturz ist damit dramatisch. Am stärksten trifft der Vertrauensverlust das Parlament und die Politiker selbst. Und bemerkenswert ist, die Unzufriedenheit betrifft längst nicht mehr nur die unteren Einkommensgruppen. Seit 2020 wächst sie massiv im mittleren und oberen Drittel, also in jenen Schichten, die den Staat finanziell tragen. Dort ist auch die Zukunftsangst am größten. 68% der Mittelschicht fürchten, ihren Lebensstandard nicht halten zu können. Auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer kommentiert, dass die Politik damit für ihr jahrelanges Versagen die Rechnung präsentiert bekomme. Doch er warnt vor frühzeitigem Jubel und sagt weiter: Diese diffuse Stimmung muss erst durch Organisation und Protest politisch kanalisiert werden. Ansonsten bleibt sie für das System ohne Konsequenzen. Ein bemerkenswerter Corona-Evaluierungsbericht wurde nun von der schwarz-blauen Landesregierung Niederösterreich veröffentlicht. Das Fazit ist vernichtend. Österreich hatte deutlich strengere Maßnahmen, doch weitaus schlechtere Ergebnisse im internationalen Vergleich. So sei die Übersterblichkeit um ein ganzes Drittel höher als etwa in Deutschland oder der Schweiz. Doch auch der wirtschaftliche Schaden in Milliardenhöhe sei überdurchschnittlich. Besonders kritisiert die rigorose Impfpflicht. Einzigartig in Europa, doch ein schwerer Fehler, wie der FPÖ-Abgeordnete Udo Landbauer sagt. Nicht einmal die Schäden seien systematisch dokumentiert worden. Bis heute. Dabei wurden in Österreich mehr als 52.000 Nebenwirkungen nach Covid-Injektion gemeldet. Darunter 649 lebensbedrohliche Reaktionen, 489 Fälle von Myokarditis und 333 Todesfälle nach der Injektion. Seit der Pandemie liege auch das Vertrauen in die Bundesregierung auf einem historischen Tiefstwert. Ebenso sei die gesellschaftliche Spaltung eine direkte Folge der Corona-Politik. Der Bericht wurde vorgestellt von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und FPÖ-Vize Udo Landbauer. Bemerkenswert, denn damals hatte die ÖVP unter Mikl-Leitner die Corona-Maßnahmen selbst scharf vorangetrieben. Spanien setzt derzeit auf besonders strenge Pandemiemaßnahmen. Seit Dezember gilt in Krankenhäusern und Pflegeheimen wieder eine Maskenpflicht. Diesmal nicht wegen Corona, sondern wegen der Grippe. Ein neues Protokoll gegen Grippe und Covid schreibt zusätzlich Injektionen, Masken und sogar Homeoffice-Regelungen vor. Kritiker sprechen bereits von einer Rückkehr alter Pandemiemuster. Doch Spaniens neuerliche Angstpolitik geht noch weiter. In Katalonien wurde nun der Notstand ausgerufen, wegen der für Menschen ungefährlichen Schweinepest. Und erneut kommt, wie schon in der Corona-Zeit, das Militär zum Einsatz. Sie ist seit Jahren der große Wunsch der Finanzmärkte. Eine Altersvorsorge, die direkt an den Börsen hängt. Die deutsche Regierung ist diesem Ziel jetzt einen Schritt näher gekommen. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD verständigte sich auf ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot. Gelten soll dieses Depot zunächst für alle Schüler in Deutschland, unabhängig davon, ob sie Deutsche sind oder Migranten. Seit Jahrzehnten gehört Hans-Joachim Marz aus Halle zu den bekanntesten Psychoanalytikern Deutschlands. Und ebenso lange steht er im Widerspruch zu den jeweils Herrschenden. So war es in der DDR und so ist es heute in der Bundesrepublik. Auf einem Symposium des Netzwerks Kritische Richter und Staatsanwälte sprach Marz kürzlich über die normopathische Demokratie. Also den Zustand eines Landes, in dem von den Bürgern vor allem eines erwartet wird. Unkritische Anpassung. Am Rande der Veranstaltung konnte Martin Müller-Mertens mit Marz sprechen. Unser Interview des Tages.
Herr Dr. Marz, wir sprechen miteinander auf einer Konferenz, einem Symposium, wo Sie eben einen Vortrag gehalten haben. Und begann damit, dass Sie früher, vor 1989, manchmal telefoniert haben in der Hoffnung, die Staatssicherheit hört mit. Telefonieren Sie heute wieder so?
Nein, das nicht, aber ich schreibe ja viel, veröffentliche viel. Es gibt viele Interviews, die ich mache. Bin ich sicher, dass das auch für verschiedene Instanzen von Interesse ist.
Glauben Sie, dass auf solche Instanzen, also damals war es die Staatssicherheit, heute sind es andere, das irgendeinen Einfluss hat?
Ich denke schon. Also was ich erzählt habe über die Stasi, es war sicher auch naiv, aber es sind immer auch Menschen. Und zu hören, wie andere Menschen denken, wenn sie sich mal wirklich ehrlich mitteilen, ist, glaube ich, schon von Bedeutung. Es hat Einfluss, hat Wirkung. Und wenn es auch naiv ist, ist aber bin ich überzeugt, dass menschliche Positionen, wenn sie ehrlich und offen mitgeteilt werden, auch wirken. Also das Echte steckt an. Ja, nur dass, wenn man in Phrasen spricht oder irgendwas hermachen will, dann ist das eher unangenehm oder sogar manchmal widerlich. Ja, aber wenn man echt und ehrlich ist, dann wird der andere auch erreicht. Und wenn jemand festgelegt ist, ideologisch oder moralisch, eingeengt ist und dann tatsächlich auch mal was anderes erfährt oder hört oder erlebt, was ihn berührt, dann hat das schon Wirkung.
Festgelegt, eingeengt, ideologisch, das ist das, was viele Menschen heute beklagen, dass wir also in einer extrem polarisierten, nicht mehr dialogfähigen ideologischen Gesellschaft leben. Das kann man politisch erklären, aber Sie sind kein Politiker, sondern Psychoanalytiker. Wie erklären Sie sich diesen Zustand und sehen Sie ihn überhaupt so?
Ja, ich habe heute darüber gesprochen, dass die meisten Menschen von sich entfremdet leben müssen, also ein falsches Leben in dem Sinne, was ihnen erzogen wurden. Sie sollen so sein wie die Eltern, die Schule, die Gesellschaft sie haben will. Und diese Entfremdung, also Entfremdung von sich selbst, das ist ein bitterer, schmerzlicher Prozess. Und mit dem versucht man dann irgendwie zurechtzukommen. Da sage ich immer, man lebt dann nicht mehr richtig gut, aber man überlebt. Und überlebt durch entsprechende Ideologien oder moralische Gesetze, die einen Halt geben, aber Halt geben im falschen Leben. Und wenn man dann eine Ideologie oder eine moralische Position weglässt, dann ist man wieder ungeschützt. Dann fehlt einem die Kompensation oder die Abwehr des eigenen falschen Lebens. Und deshalb sind Ideologien und moralisierende Positionen so schwer überhaupt zu korrigieren oder zu beeinflussen.
Ich versuche es mal für mich zu übersetzen. Die Situation ist quasi so, dass wir schützen uns mit der Ideologie davor, nicht zu erkennen, dass wir selber Fehler gemacht haben.
So ist es. Ja, es gibt die bisher wirkungsvollste, man schützt sich mit Konsum, mit äußerem Wohlstand. Dann ist scheint da alles in Ordnung, mir geht's gut, ja. Und das schwächelt, das ist nicht mehr gesichert. Also sowohl soziale Sicherheit als auch Konsummöglichkeiten sind nicht mehr gesichert. Dann setzt man eben auf die ideologischen oder auf die moralischen Gründe, ne? Also eine Ideologie jetzt für irgendwelche Minderheiten oder für irgendwelche klimatischen Ziele oder politischen Ziele. Und dann setzen die im Grunde genommen das neue Gerüst der Stabilisierung, um nicht berührt und erinnert zu werden an die Schmach der eigenen Entfremdung, der eigenen eigentlich tiefen Selbstwertproblematik und Selbstunsicherheit.
Sie haben im Vortrag gesagt, das Böse ist im Moment das Hauptanliegen der Politik. Ich habe es mir ja etwas verkürzt aufgeschrieben. Was ist dieses Böse?
Also das Böse, also ich sag mal so, wenn Politik Probleme hat, an der Macht zu bleiben oder ihre Macht zu erhalten, dann versucht sie, Menschen zu beeinflussen. Das geschieht in erster Linie durch Propaganda, durch Ängstigung und Bedrohungsgefühle. Da wissen wir, Angst ist ein Herrschaftsmittel. Dann fangen Menschen an, gerettet werden zu wollen. Und dann schauen sie wieder nach oben, ob es eine Politik gibt, die da helfen könnte. Und man kann praktisch auch die Verunsicherung, die dann Menschen haben, wenn das bisherige Leben nicht mehr so erfolgreich ist, ins Böse schicken, indem man sagt, andere sind schuld. Das ist ein Feindbild. Wir kennen das in Deutschland, in Europa schon lange. Es gab den Klassenfeind, es gab den Erzfeind, es gab die Juden als Feinde, die Kommunisten und die Kapitalisten. Also es gab immer in jeder Gesellschaft Gruppen von Menschen oder von politischen Positionen, die zum Feind erklärt werden. Das ist ein Herrschaftsmittel, beunruhigte Menschen, verunsicherte Menschen jetzt sozusagen in den Krieg schicken zu wollen. Also in dem ein Feindbild. Man könnte das sogar mit Corona sagen. Ne? Das Virus wurde als Feind erklärt, gegen das jetzt gekämpft werden muss. Und das hat dann dazu geführt, dass viele Menschen, die Mehrheit, gar nicht mehr kritisch danach fragt, ist das überhaupt richtig? Ist das wirkungsvoll? Hilft das Impfen überhaupt? Schützt es wirklich? Ja. Also da merkt man, wenn die Machtpolitik auf Ängstigung setzt, dass dann Menschen gehorchen und folgsam werden und praktisch ihre eigene Meinung aufgeben oder ihre kritische Position.
Das war Emmanuel Macron, der das ja wörtlich gesagt hat. Wir befinden uns im Krieg mit dem Virus. Sie sagten, das ist der Ausweg, wenn eine Politik, eine Herrschaft vor dem Machtverlust steht. Ist das, was wir jetzt akut erleben, Ankündigung 2029 könnte ein Krieg beginnen. Ist es Ausdruck einer Kaste, die dabei ist, dass ihr die Macht aus den Händen gleitet?
Ich bin der Meinung, dass der bisherige finanzkapitalistische Macht als Normopathie eine kritische Grenze erreicht hat. Also die US-amerikanische Hegemonie funktioniert nicht mehr. Es gibt zunehmend multipolare Kräfte in der Welt. Da gibt's Russland, da gibt's China und die sonstigen BRICS-Staaten. Das heißt, die bisherige Dominanz des sogenannten Westens ist in Gefahr. Und man müsste sich eigentlich verständigen. Und das gelingt nicht, also aus meiner Sicht wieder, weil die Politiker nicht in der Lage sind, aus persönlichen, charakterlichen Gründen sich zu verständigen, sondern versuchen dann eben den Gegner den anderen zum Gegner zu machen, um ihn dann bekämpfen zu können. Und Krieg ist dann in aller Regel leider ein Mittel, Macht zu erhalten oder zu vergrößern und daran sogar noch zu verdienen. Deshalb ist die Gefahr so groß, dass eine Gesellschaft, die in die Krise gekommen ist, dann am Ende versucht, sich durch Krieg zu retten.
Jetzt würden manche Leute sagen, na, dann brauchen wir eben eine andere Regierung, eine andere Partei, andere Politiker. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann betrifft dieser, wir sind alle im Wahn, haben Sie gesagt, also dieser Zustand, ja im Grunde genommen durch die Parteien und die Gruppen hinweg nahezu alle. Ist es also im Grunde egal, wer uns regiert?
Im Grunde genommen ja, wenn nicht das verstanden und berücksichtigt wird, was es braucht, nämlich eine innerseelische Entwicklung und Reife, dass man tatsächlich, sagen wir, sich demokratisch verhalten kann. Das, worüber ich heute gesprochen habe, was braucht es für einen Menschen, der wirklich Demokrat sein kann, nämlich, dass er mit seinen eigenen Schwächen und Fehlern auch umzugehen versteht. Die bisherige Stabilität unseres Lebens, unseres Gesellschaftslebens, bestand darin, dass das Demokratiespiel noch eine Weile funktioniert hat. Und zwar, dass es einen gewissen Ausgleich, eine gewisse Gerechtigkeit, dass alle irgendwie beteiligt sind an Gewinnen oder an Vorteilen dieser Gesellschaft. Deshalb ist dieses Zusammenspiel in einer Demokratie verbunden mit der Kontrolle, durch Medien, durch natürlich Gerichte, Rechtsstaatlichkeit so wichtig. Und wenn die eben auch politisch besetzt werden, wird dieses Demokratiespiel immer schwieriger und gefährlicher. Und es wird dann sozusagen zu einem Verlust wirklicher guter demokratischer Verhältnisse führen.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.